Ja, Halleluja, Jüngerschaft. Das Allerwichtigste, was wir einem Jünger beizubringen haben, weil von da an Gott anfängt einzugreifen und zu wirken und in Ordnung zu bringen und zu prägen und zu leiten, ist seine Beziehung zum Worte Gottes, und zwar zum geschriebenen Wort Gottes. Und manche Leute sagen, nee, geschriebenes Wort Gottes, ich will Gott erleben und ich will seine Gegenwart und mit der Bibel habe ich es nicht so. Hallo. Der Glaube kommt, indem der Heilige Geist das geschriebene Wort lebendig macht in meinem Herzen. Dadurch kommt der Glaube, die Fähigkeit, Gott zu vertrauen, und die Erfahrung seiner Liebe, seiner Gegenwart, seines Friedens kommt nur auf der Ebene von Glauben. Viele versuchen, was zu erleben mit Gott, aber sie sorgen nicht dafür, dass ihr Herz gefüllt ist mit Glauben. Das kann nicht funktionieren, und sie werden hungrig nach Erfahrung und dann suchen sie überall, weil an allen Ecken irgendwas Interessantes und Faszinierendes und Beeindruckendes angeboten wird. Und da gibt es manche Angebote, die nicht heilsam, die nicht gesund sind. Aber wenn wir auf der Grundlage des Wortes entlang gehen und dem Heiligen Geist erlauben, dieses Wort zu nehmen und in uns zu wirken, dann sind wir auf der sicheren Straße und wir werden Erfahrungen machen mit ihm, mit seiner Gegenwart, und wir werden verändert werden. So, wenn wir Menschen zu Jüngern machen, dann werden wir ganz starkes Augenmerk darauf richten, wie ist seine oder ihre Haltung zum Worte Gottes, und wir werden sie trainieren und prägen. Und das Erste, was ein Jünger lernen muss, was er verstehen muss, ist, ja, was hat es überhaupt mit dem Wort Gottes auf sich? Ich war ein junger Christ, ich habe eine dramatische Bekehrung erlebt, und da war von einer Nacht auf den nächsten Tag, von Samstag auf Sonntag, alles neu, und da waren so fantastische und auch viele interessante und übernatürliche Begegnungen und Ereignisse um meine Bekehrung rum, und die ersten Zeiten, das war so unglaublich alles, was da gewesen ist, und so viel Neues. Und doch nach ein paar Jahren merkte ich, wie mein Wachstum langsamer wurde, wie mehr und mehr Gewohnheit und Routine kam und wie ich irgendwie mehr und mehr das Gefühl hatte, ich drehe mich im Kreis. Und ich habe verstanden, ich kann nicht von der Erfahrung einer dramatischen Bekehrung leben. Das trägt nicht. Wir brauchen was anderes. Und ich wusste aber nicht, was ist das andere? Und dann habe ich eine Fastenzeit gehabt und habe den Herrn gesucht. Und in dieser Fastenzeit, ich habe gesagt, Herr, was ist es, was mir hilft, jetzt aus diesem Kreislauf der Routine rauszukommen? Und der Herr sprach zu mir durch ein Zitat von Derek Prinz, dem Bibellehrer, nicht zu verwechseln mit Joseph Prinz, bitteschön. Derek Prinz, ja. Und dieses Zitat ging ungefähr so, das war in einem englischen, seinem Grundlagendings, was es damals nur auf Englisch gab. Und es hieß dort, Satan will dich in Unwissenheit lassen über die wahre Natur des Wortes Gottes. Und dieser Satz, der sprang förmlich aus dem Buch raus, der hat mich so gepackt, das war wie wenn das mit Neonfarbe angestrichen ist und auch noch blinkt, und ich wusste, das ist es, das ist, was ich gesucht habe, aber ich habe den Satz überhaupt nicht verstanden. Und dann konnte ich ja nicht weiterlesen, habe ich immer wieder diesen Satz gelesen. Und ja, der Teufel will mich in Unwissenheit lassen über die wahre Natur des Wortes Gottes. Irgendwann nach ein paar Mal lesen kam ich auf die Idee, was man eigentlich schon von Anfang an machen sollte, Fragen zu stellen an den Text. Ja, ja, was ist denn die wahre Natur des Wortes Gottes? Und dann merkte ich auf einmal, obwohl ich schon eine ganze Weile Christ war, ich weiß gar nicht, ja, was ist die wahre Natur des Wortes Gottes? Was hat es denn Besonderes mit dem Wort Gottes auf sich? Was ist der Unterschied zwischen einem Wort, geschriebenem Wort in der Bibel und einem geschriebenen Wort in der Bildzeitung? Und dann dämmerte mir auf einmal, das, wovor Derek Prinz warnt, ist bei mir schon passiert. Ich habe keine Ahnung über die wahre Natur des Wortes Gottes. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, die ich seitdem nie bereut habe und die mein ganzes Leben geprägt hat und immer noch prägt. Und wann immer ich merke, dass ich nicht richtig vorwärts komme und dass es irgendwie keine neuen Dinge gibt, die ich jetzt lerne und Begegnungen mit Gott, ich kehre immer wieder zurück zu diesem hier. Und ich habe gesagt, ich mache jetzt ein Bibelstudium. Was ist die wahre Natur des Wortes Gottes? Und wer kann das mir besser sagen als Gott selbst? Also mit anderen Worten, was sagt Gott über sein Wort? Und dann das zweite Bibelstudium, was sagt Gott, was ich mit seinem Wort tun soll? Und besonders bei dem zweiten sind mir dann die Augen aufgegangen und ich war richtig schockiert, dass ich über lange Zeit mit großer Beständigkeit das ignoriert habe, was Gott sagt, wie ich mit seinem Wort umgehen soll. Und das war der Schlüssel in eine neue Dimension und dass neue Erfahrungen kommen konnten und Gott tiefer wirken konnte. Und das ist jetzt 45 Jahre her. Und ich gehe immer noch wieder zurück zu diesen beiden Fragen und beschäftige mich damit. Es braucht mehr als nur eine Information zu bekommen. Das ist schon ein guter Start. Aber dann muss aus der Information Inspiration werden. Wir haben darüber gesprochen, dass wir geprägt worden sind von der Welt. Und jetzt Römer 12, 2, wir erneuern unser Denken. Wir kommen heraus aus der Anpassung an die Welt, indem wir mit Gott lernen, übereinzustimmen. Aber das ist nur das erste Level. Das ist nur das Level der Information unseres Denkens. Aber es gibt noch eine ganz andere und noch viel wichtigere Dimension, die aber erst kommt, wenn die erste absolviert ist. Du kannst nicht gleich zum zweiten springen, das wird nicht funktionieren. Aber die zweite Ebene ist, das Wort Gottes zu erleben als eine Kraft, die in mir wirkt. Gott handelt durch sein Wort, durch sein geschriebenes Wort, das der Heilige Geist lebendig machen muss in mir. Und an diesem Prozess habe ich einen Anteil. Das geschieht nicht einfach nur so, weil Gott das so beschlossen hat und weil das so richtig ist, sondern das geschieht, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise lerne, mit Gottes Wort umzugehen. Und das will ich ein bisschen erklären. Wenigstens so, dass ihr die Grundidee irgendwie bekommt davon. Und das ist, was ein Jünger lernen muss. Weil schau mal, wir können ihn nicht verändern. Wir können weder seinen Charakter verändern, wir können auch nicht seinen Lebensstil verändern. Aber wir können ihm helfen, sich zu verbinden mit dem lebendigen Gott. Und wir sehen uns an diesen Jünger sowieso nur einmal die Woche oder alle 14 Tage und das nur für relativ kurze Zeit. Das heißt, die allermeiste Zeit ist er sowieso auf sich alleine gestellt. Aber wenn wir ihm helfen, so schnell wie möglich in eine lebendige Verbindung mit Gott zu kommen, dann kann Gott 24 Stunden an ihm wirken und Gott tut sein Werk. Und nicht wir verändern Menschen und schrauben an denen rum und müssen die irgendwo hinbringen, sondern wir bringen Menschen in eine lebendige Beziehung mit Gott und Gott handelt an ihnen und Gott verändert sie, Gott heiligt sie, Gott prägt sie um. Er tut sein Werk, das ist Jüngerschaft. Wir sind nur Gehilfen, aber wir vertrauen darauf, das Eigentliche tut der Herr. Und Gott wirkt durch sein Wort. Wenn du das verstehst, ja, es geht darum, dass das Wort Gottes eine Kraft, eine Erfahrung, ein Werkzeug wird in unserem Herzen. Da muss Gott wirken, in unserem Herzen. Da sind die Probleme und da muss gearbeitet werden und das ist die Baustelle. Ja, viele denken irgendwie, ja, die Baustelle ist bei Gott und der ist nicht willig und er hört meine Gebete nicht und ich kenne seine Liebe nicht und ich flehe ihn so an, aber es passiert irgendwie nichts und da kommt nichts und vielleicht bin ich ja verworfen und lauter solche Geschichten dann. Ja. Weil wir unseren Glauben oder unser Erleben mit Gott bauen auf Gefühle und nicht auf Tatsachen. Aber wir haben schon gesagt, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Aber diese Wahrheit fängt erst dann in mir an zu wirken, wenn ich sie nehme als die Wahrheit, wenn ich sie behandle als die Wahrheit, wenn ich damit übereinstimme. Hört einmal hier, 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahm, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt. Warum wirkte das Wort Gottes in dieser Gemeinde hier in Thessalonich? Weil sie es angenommen haben als ein Wort von Gott und nicht als eine Meinung von Paulus. Und naja, ist auch mal gut, den zu hören. Der soll ja ziemlich berühmt sein und sowieso schreibt dann daher viel vom Neuen Testament. Also wäre schon mal gut, den zu hören und dann hören wir noch ein paar andere und wir hören mal seine Meinung, wir hören die anderen. Nein, 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 sie haben das nicht auf diese Art und Weise angenommen, sondern sie haben verstanden, wenn er gelehrt hat, Gott redet jetzt. Das ist Gott. Das ist der Heilige Geist, der durch einen Menschen wirkt. Und in diesem Wort ist Kraft. Und so gibt es auch heute Leute, die hören Gott in der Predigt. Und es gibt andere, die sitzen da und denken, wieso hat er eigentlich keine Krawatte? Oder wieso hat er jetzt Turnschuhe? Ist das heilig genug, in Gottes Tempel mit Turnschuhe zu laufen? Und die machen sich mit solchen Dingen irgendwie Gedanken und verpassen das Wirken Gottes, verpassen das lebendige Wort oder mäkeln am Hemd rum oder an der Frisur oder was weiß ich oder irgendwelche äußerlichen Dinge. Aber wenn wir sagen, Verkündigung in der Gemeinde ist eine heilige Sache und ich komme vorbereitet, ich bete für den Prediger und ich bete, dass Gott durch ihn zu mir redet und dann bin ich da und sage, Herr, hier bin ich jetzt, rede. Und dann gucke ich nicht auf einen Menschen, sondern höre ich die Stimme Gottes. Und das Wort wird scharf und das Wort wirkt und es ist ein Schwert, das durchdringt, das Lügen offenbar macht, das mit Explosivkraft in deinem Herzen wirken kann. Das ist, was wir brauchen, ihr Lieben. Und heute, man hört so viel Geplänkel und so viel Menschenmeinungen und so viel leichtfertiges Gesäusel und Ideen, die weit weg sind von den Realitäten Gottes. Es ist Zeit, dass die Kunst der Verkündigung wieder entdeckt wird und dass wir eine richtige Haltung haben zu den Verkündigern, dass wir beten, dass wir Fürbitte tun, dass da Leute in der Gemeinde sind und sagen, wir beten, wir stehen dafür ein, wir kämpfen mit, dass Freiheit ist für das Wort Gottes. Das ist, was wir brauchen. Wir wundern uns, warum so wenig Resultate kommen. Früher hat man ganz anders gepredigt. Guck dir mal an, wie Leute wie John Wesley, wie die gepredigt haben. Und was für eine Fürbitte-Power dahinter war und was das Wort gewirkt hat. Gemessen daran ist es heute alles seichte Schaumschlägerei, was wir sehen. Und die Schärfe des Schwertes fehlt. Und es passiert so wenig Überführung, so wenig Motivation, so wenig Power, so wenig wirklich, boah, Gott hat mich angerührt, ja, sondern das plätschert alles so dahin. Das hatte was mit unserer Haltung zu tun, das hatte was mit Mangel an Fürbitte zu tun, mit Mangel an Respekt, mit Mangel an Verständnis, dass Gott immer noch durch das gesprochene Wort wirkt. So fing es an am Anfang, Gott schuf Himmel und Erde, er schuf Galaxien mit seinem Wort. Er sprach und Galaxien waren da. Wow, das ist Gott. Und so handelt er heute noch. Irgendwann hast du das Evangelium gehört und als Reaktion darauf, weil du das angenommen hast, wurdest du von Neuem geboren. Du wurdest aus der Herrschaft der Finsternis herausgenommen und katapultiert in ein neues Reich. Du wurdest ein Kind Gottes. Etwas vom Himmel ist in dir geboren. Gottes Geist ist jetzt in dir. Das ist eine Revolution. Das ist so unglaublich, das ist so powerful, das ist so mächtig. Gott handelt in der Schöpfung durch sein Wort und in der neuen Schöpfung in Christus. Er handelt durch sein Wort, durch sein gesprochenes Wort. Und wir brauchen wieder Respekt vor diesem Wort und diese Mäkelei. Ja, aber das ist ja nur so seine Meinung und ich weiß, andere, die sehen das ganz anders. Dieses Verwässern und Relativieren, das muss einmal aufhören und wir sagen, Herr, irgendwo im Alten Testament steht, auf die will ich blicken, die zittern vor meinem Wort. Wir haben verlernt zu zittern vor dem Wort Gottes. Das ist unser Problem heutzutage. Wir nehmen das alles so billig und so leichtfertig. Aber Gott ist ein heiliger Gott und er gibt uns heilige Dinge in seinem Wort und er will, dass wir damit heilig und respektvoll umgehen. Und dass wir das ernst nehmen, dass wir Notizen machen, dass wir darüber nachdenken, dass wir uns damit beschäftigen und nicht irgendwie so in dieser leichten Haltung, ja so, boah, ja, stark, war heute ein starkes Wort und am Mittwoch fragst du im Hauskreis, was war am Sonntag gepredigt, ja, warte mal, es war stark, es war total gesalbt, boah, Mann, war das gut, ja, das war die Predigt, die mein Leben verändert hat, ja, und was war der Inhalt, kannst du noch ein paar Gedanken sagen, ja, warte mal, aber es war gesalbt, das auf jeden Fall, es war eine der besten Predigten, die je, was soll dieser Quatsch? Wenn du nicht mal den Hauptgedanken der Predigt am Mittwoch weißt vom Sonntag, dann wie hingegeben war deine Haltung an das Wort Gottes? Wie sehr hast du dich geöffnet und geglaubt, dass Gott wirklich reden kann? Ja? So lass uns doch lernen, wieder zu zittern vor dem Worte Gottes. Das wäre doch ein gutes Gebet. Auf die will ich blicken, die zittern vor meinem Wort. Das hat nichts mit Angst zu tun. Das hat etwas mit Respekt zu tun. Wow, du bist Gott und ich bin nicht Gott. Und du hast Recht und ich habe nicht Recht. Und ich öffne mich und du wirkst in mir durch dein Wort. Das ist, was wir wieder brauchen. Ja? Wenn es noch einmal eine Erweckung in Deutschland gibt, dann nur, weil wir zurückkommen zur Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Auf keine andere Art und Weise. Und dieses billige Abtun und hinterher rumtratschen, ja, war ein bisschen pfeffrig, war ein bisschen übereifrig, das muss man alles ganz anders sehen, wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, jemand kommt zu mir und sagt, sag mal, hast du das nur gepredigt oder meintest du das ernst? Da sage ich, der versteht ja gar nichts. Der weiß überhaupt nicht, was mich ausmacht und worum es geht. Der denkt, ich erzähle hier irgendein Zeug, aber in Wirklichkeit stehe ich selber nicht dahinter. Hallo? Was ist denn das für eine Idee? Wenn du siehst, wie Paulus respektvoll umgegangen ist mit dem Wort Gottes, welche Hochachtung er hatte vor dem Wort Gottes, welche Hingabe. Ja, das steht da vor dem König und sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Allem glaube ich, was geschrieben steht. Ist das auch unsere Haltung? Oder mäkeln wir rum? Sind wir infiziert vom Geist der liberalen Theologie oder vom Herrn Zimmer und müssen überall rummäkeln und müssen überall relativieren und sagen, ja, das ist auch eine Sichtweise, aber das ist mir zu absolut und man muss das auch ein bisschen relativ sehen. Hallo, Gott ist Gott, was willst du da relativ sehen? Er hat Recht, wir haben nicht Recht. Wir schweigen und wir mäkeln nicht rum und kritisieren, sondern wir sagen, Herr, hier bin ich, triff mich, lass das Schwert durch mein Herz gehen. In der Apostelgeschichte lesen wir bei Petrus, ja, es drang ihnen durchs Herz. Stephanus hat gepredigt, ihre Herzen wurden durchbohrt. Das brauchen wir wieder. Und das kommt nur, indem wir unsere Haltung ändern zum Worte Gottes und indem wir Fürbitte tun und sagen, Herr, wir wollen das wahre, lebendige, überführende und motivierende und inspirierende und kraftgebende Wort wieder haben. Jesus sagt, wir leben von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das ist Rhema, das ist nicht der Buchstabe, sondern das ist das durch den Heiligen Geist lebendig gemachte Wort Gottes. Und wie wird das Wort lebendig? Indem ich als Prediger oder du als Prediger Zeit vor dem Herrn verbringst. Die Schaubrote mussten in der Gegenwart Gottes liegen und sozusagen gesättigt und getränkt und durchdrängt werden von dem Wort Gottes. Und da ist die Power, nicht einfach irgendwie so schnell was zusammenstöpseln und irgendwie denken, ja, jetzt habe ich meinen Job gemacht, sondern wirklich der Dienst des Wortes. Als die Arbeit zu viel wurde, da haben die Leiter gesagt, wir müssen bleiben bei dem Dienst des Wortes und beim Gebet. Und den Rest müssen wir delegieren. Wir bleiben da. Was ist der Dienst des Wortes? Samstagabend zwischen Sportschau und Tagesschau noch irgendwie schnell eine Predigt zusammenstöpseln? Der Dienst des Wortes ist, vor Gott zu stehen und ihn anzubeten mit seinem Wort und sagen, du bist heilig und dein Wort ist kraftvoll und dein Wort verändert Menschen. Wenn wir anfangen, das zu glauben, werden wir sehen, dass das Wort Gottes Menschen verändert. Dass das Wort Gottes von Sünde überführt, ohne zu verdammen. Dass es messerscharf ist, dass es klar ist, dass es kraftvoll ist und gleichzeitig motivierend und auferbauend ist. Halleluja. Und diese Kunst muss wieder entdeckt werden. Und da müssen wir ran und müssen dem Jünger beibringen, hey, es geht um das Wort. Und wenn deine Haltung zum Wort respektlos ist, erwarte nicht, dass Gottes Wort in dir wirkt. Es wirkt in dir, sagt Paulus, oder in euch, weil er es annimmt, nicht als Menschenwort, sondern als Wort von Gott. Das heißt nicht, dass der Prediger beansprucht, alles, was er sagt, vorne und hinten, ist verbal inspiriert. Natürlich nicht. Ja, und wir sind Menschen und da ist viel Menschliches dabei. Aber doch durch das Menschliche kann der Heilige Geist wirken. Und wenn wir den Herrn hören wollen, dann hören wir auch in der Verkündigung von Menschen, wir hören das Wort Gottes, dass Gott zu uns spricht. Und nicht irgendwie, ja, der Henkel hat gesagt oder der XY oder der, sondern Gott, wow, hat mich voll erwischt. Das ist, was wir wollen. Und das ist, was wir unserem Jünger beibringen. Er soll wirklich Respekt haben vor dem Wort Gottes. Und er soll verstehen, das Wort ist der einzige Weg, wie ein übernatürlicher, unsichtbarer Gott ins Sichtbare kommt. Versteh bitte, die Bibel ist deine Brücke ins Übernatürliche. Die Bibel, das geschriebene Wort Gottes, was der Heilige Geist lebendig macht in deinem Herzen, das ist die einzige Brücke, die du hast zu einem unsichtbaren, übernatürlichen Gott, den du nicht sehen kannst, den du normalerweise nicht fühlen kannst und schmecken kannst und so weiter. Aber durch das Wort Gottes, das der Geist lebendig macht, kommst du in Kontakt mit Gott. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Und wir müssen Zeit verbringen, der Jünger muss Zeit verbringen und warten in der Gegenwart Gottes, dass der Heilige Geist dieses Wort lebendig machen kann. Der Buchstabe tötet. Du kannst alles korrekt, konkordanzmäßig predigen und am Ende sind die Leute frustriert und entmutigt. Das ist nicht der Sinn von Predigt. Sondern die Predigt soll aufbauen. Paulus spricht von dem Wort der Gnade, das aufbaut, das ein Erbe gibt. Das soll das Wort bewirken. Und die Art und Weise, wie wir verkündigen und wie wir dem Jünger beibringen, eine Haltung zu haben zum Wort Gottes, die entscheidet über geistliches Wachstum oder geistliche Stagnation. Deine Haltung zum Wort ist das Entscheidende. Und das müssen wir verstehen, das müssen wir betonen und dementsprechend auch rangehen an das Wort Gottes. Und dann können wir nur dann, wenn dieser Respekt, diese Hingabe, diese Bereitschaft, sich treffen zu lassen, sich überführen zu lassen, sich korrigieren zu lassen, sich aufbauen zu lassen, dann können wir erleben, dass das Wort Kraft ist, dass das Wort eine Waffe ist, dass das Wort Reinigung ist, dass das Wort Hoffnung und Glauben in uns hervorbringt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber Glaube ist nicht Zustimmung. Glaube ist eine Realität im Herzen. Der Glaube, sagt der Hebräerbrief, ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist Glaube. Ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Was für eine fantastische Aussage. Das lohnt sich, darüber mal nachzudenken. Überzeugt sein. Nicht zustimmen. Ja, doch, ja, könnte man so sehen. Überzeugt sein von Tatsachen, die man nicht sieht. Der Glaube bringt geistliche Tatsachen. Ja? Das Blut Jesu ist eine Tatsache in der unsichtbaren Welt. Und das Traurige ist, der Teufel weiß mehr über das Blut Jesu als die meisten Gläubigen. Der Name Jesu ist eine machtvolle Tatsache in der unsichtbaren Welt. Aber der Teufel weiß mehr und hat mehr Respekt vor dem Namen Jesu als die meisten Gläubigen. Das muss anders werden. Wenn wir noch einmal eine Erweckung sehen wollen in unserem Land, dann ist es notwendig, dass wir zurückkommen zum Wort. Das Wort ist die Brücke zum Übernatürlichen, ihr Lieben. Und wir wollen dem Jünger das wirklich einbläuen und sagen, achte auf deine Haltung, achte auf dein Herz, achte darauf, wie du Gottes Wort siehst. Ja? Und es gibt so viele Experten, die finden lauter schwierige Bibelstellen und wollen dich damit beeindrucken, dass es aber hier nach einem Widerspruch aussieht und das passt nicht und das jenes. Wenn du meinst, einen Widerspruch in Gottes Wort entdeckt zu haben, dann liegt das an dir, aber nicht an Gott. Gott ist nicht verwirrt und Gott ist klar und da gibt es ein paar Dinge, die du noch nicht verstanden hast. Aber lass uns nicht vermeintliche Widersprüche nehmen, um zu sagen, siehst du, deswegen bin ich ein bisschen reserviert, klar, hin und wieder kommt mal ein guter Gedanke in der Predigt, das nehme ich auch mit, aber ansonsten bin ich schon irgendwie so auf dieser Hab-Acht-Stellung. Das wird nicht funktionieren. Das Wort wirkt in euch, weil ihr es als Gottes Wort nehmt, sagt Paulus. Und er hat ihnen das beigebracht. Ja, und sie haben verstanden, ja, dass Gott durch ihn spricht und durch ihn wirkt. Oh, Halleluja. Und vielleicht eine der kostbarsten Eigenschaften des Wortes Gottes ist, dass es imstande ist, in unserem Herzen Glauben hervorzubringen. Das ist vielleicht eine der, die kostbar, es ist die Wahrheit. Aber jetzt wirkt es in uns Glauben. Das ist nicht im Verstand, sondern das ist ein Überzeugtsein im Herzen. Und dann weiß ich, ich glaube. Und da kann der Teufel Pfeile des Zweifels abschießen, wie er will. Ich sage, sorry, aber ich bin schon belegt, ich glaube. Und das funktioniert alles nicht. Und ich kenne den Unterschied zwischen Zweifeln im Verstand und zwischen Glauben im Herzen. Glaube ist eine Kraft, eine übernatürliche Kraft im Herzen. Und da können Pfeile des Zweifels und des Unglaubens fliegen, aber ich bin nicht irritiert. Ich weiß, das ist der Feind und das kann ich abwehren, aber das trifft nicht mein Herz. Denn Gott hat mich überzeugt durch sein Wort. Es ist ein übernatürliches Ereignis. In Berührung zu kommen mit dem Wort Gottes ist eine übernatürliche Sache. Wenn wir von Übernatürlichen reden, wir denken ja, die Blinden sehen und die Lahmen springen und die Toten kommen aus den Gräbern und boah, und das ist übernatürlich. Aber das Allermeiste von dem, was Gott tut, ist unspektakulär. Wenn Gott sein Wort real macht in deinem Herzen, das ist absolut übernatürlich, das ist Gnade. Da kannst du noch so gebildet sein und noch so lange studieren. Wenn Gott nicht Gnade schenkt, es wird nicht funktionieren. Das hat nichts mit Intellekt zu tun. Es hat etwas mit Hingabe zu tun. Es hat etwas mit Gehorsam zu tun. Es hat etwas zu tun mit, Herr, hier bin ich. Rede, dein Knecht hört. Mit einer Bereitschaft, ich will Gott gehorchen. Ich will ihm Respekt entgegenbringen durch Gehorsam. Und Gott wirkt durch sein Wort in unserem Herzen. Wenn wir das erstmal verstanden haben, die Baustelle ist hier, nicht bei Gott. Viele versuchen mit ihren sinnlosen heidnischen Gebeten einen unwilligen Gott willig zu machen. Das kann nicht funktionieren, das ist total heidnisch. Niemand ist mehr willig, dir zu helfen, dich zu segnen, Gutes zu tun, als Gott selber. Da kannst du noch so heiß sein, noch so motiviert sein. Niemand ist mehr daran interessiert, an deinem geistlichen Fortkommen und an deinen Durchbrüchen und an neues Land, das du einnimmst, als Gott selber. Niemand. So, es geht nicht darum, irgendwie Gott dazu zu bringen, endlich was für uns zu tun, sondern Gebet und Hingabe an das Wort ist dazu da, dass wir an den Ort der Offenheit, der Bereitschaft, der Willigkeit kommen, wo wir uns Gott stellen und wo wir sagen, hier ist die Baustelle, hier tu du bitte dein Werk. Wenn wir das erstmal verstanden haben, Gott muss mit seinem Wort hier an meinem Herzen arbeiten und nicht mit Gebet plapper ich Gott voll und ja, wo bist du denn und ich finde dich nicht und ich fühle dich nicht und ich weiß nicht, vielleicht hast du mich schon vergessen und mich abgehakt. Man kann sich auch in Probleme hineinbeten, man kann sich auch in Depressionen hineinbeten, indem man lauter Gefühle betet. Ja, es ist berechtigt, unser Herz auszuschütten vor Gott. Das ist berechtigt, wenn da Dinge schiefgegangen sind und dir es Hundeelend geht. Das ist absolut berechtigt, das Gott zu sagen. Aber das darf nie da enden, es kommt immer ein Aber du, Herr. Du bist größer, du holst mich aus all dem raus, du hast die Lösung und du bist dabei, dein Werk in mir zu tun. Ich vertraue dir, du machst meine Finsternis hell, du wirkst und es geht vorwärts mit mir. Man kann sich in eine Stagnation und in eine Depression hineinbeten, indem man nur seine Gefühle äußert. Ja? Aber wahres Gebet ist, wir kommen Gott mit seinem Wort. Und wir sagen, das hast du versprochen, das hast du verheißen, das ist wahr, das hast du ernst gemeint. Und ich werde das erleben, so wie es hier steht, so bist du zu mir. Und alles in mir, was dem widerspricht oder alles in mir, was sagt, aber du doch nicht, mache ich zu meinem Feind. Der Feind sitzt hier, nicht bei Gott im Himmel. Ja, Unglaube, Zweifel, ja, und ja, ich weiß nicht, mal sehen, mal gucken, vergiss das alles. Gewissheit muss kommen durch das Wort Gottes. Und Gewissheit kommt nur, wenn der Heilige Geist dich überzeugt und überführt. Das ist die Wahrheit und ich bin keine Ausnahme. Und weil Gott beschlossen hat, ich soll diese Dinge erleben, ich soll ihn erleben, seine Liebe erleben, seinen Frieden erleben, seine Stärkung erleben, seine Hilfe, seine Bewahrung, seine Weisheit. Deswegen komme ich kühn vor Gott und sage, du hast gesagt, du hast dir das alles ausgedacht und du wirst es tun, auch in meinem Leben. Halleluja. Mit dieser Gewissheit, die nur der Heilige Geist in dir wirken kann. Menschlich gesehen kommt der Teufel und sagt, ja, wer bist denn du? So hat David gebetet, so hat Paulus gebetet, aber bitte, wer bist denn du? Guck doch dich mal an. Und dann guckst du dich an und dann hast du schon verloren. Weil du aufgehört hast, wegzusehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Ich werde das nie vergessen, als junger Christ hatte ich mal das Vorrecht, einen großen, wirklich großen, gesegneten Mann Gottes zu treffen. Und ich hatte kurze Unterhaltung mit ihm. Und er sagte zu mir, wenn ich anfange, auf mich selber zu gucken, so wie du das andauernd machst, dann wäre ich auch sehr bald unten. Ich dachte, was? Der große Mann Gottes? Wenn der auf sich selber guckt, weg von Jesus, dann ist er auch bald unten? Wow, habe ich verstanden. Das ist Glaube. Wegsehen von allem anderen auf Jesus, den Anfänger und Vollender. Er ist deine Antwort, er ist deine Heiligung, er ist dein Leben, er ist deine Kraft, er ist dein Schutz, er ist deine Autorität über den Feind. Er ist alles. Und sobald du aufhörst, wegzugucken, von ihm wegzuschauen, auf dich selber, du wirst anfangen wie Petrus auf dem Wasser. Gluck, 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 gluck. Als Petrus den Wind und die Wellen sah, fing er an zu sinken. Solange der auf Jesus geguckt hat, konnte der übers Wasser gehen. Und dann kommen die Wellen, der Teufel sagt, die Wellen sind aber jetzt besonders mächtig und beeindruckend. Und hier wird dein Glaube nicht mehr, ach ja, hier wird er nicht mehr funktionieren. Oh weh, und gluck, 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 gluck. Wegsehen auf Jesus von allem anderen, das ist Glaube. Und das kann nur der Heilige Geist in uns wirken, weil das nicht normal ist, weil das menschlich nicht erklärbar ist und rational ist und vernünftig ist. Jesus sagt, so wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Ja, du kennst die Geschichte, die waren in Rebellion, die feurigen Schlangen kamen und haben sie gebissen und sie starben da zu Tausenden. Und das Volk Gottes sagt, Mose, du musst das machen, du hast einen guten Draht nach oben, kümmere dich da um das Problem. Und Mose geht zum Herrn und der Herr sagt, mach eine Schlange aus Bronze. Und die hebst du an einer Stange hoch und dann gilt folgende Regel, alle, die gebissen sind, Todeskandidaten sind, sollen auf die erhöhte Schlange gucken und dann werden sie gerettet. Was denkst du, was die Israeliten dem Mose erzählt haben? Bist du bekloppt? Ich bin gebissen. Das Gift ist schon da. Kümmere dich um ein Antiserum. Lass den Helikopter einfliegen. Bring mich in die Ambulanz oder mach irgendwas. Aber hilf mir und komm hier nicht mit Kunst und religiöse Kunstgegenstände, die ich jetzt betrachten soll. Das hilft mir nicht. Ich brauche Hilfe. Ich bin gebissen. Ich bin Todeskandidat. Und Mose sagt, das ist, was Gott sagt. Alle, die von sich selber wegsehen, auf die erhöhte Schlange. Die werden gerettet. Das macht keinen Sinn. Das ist nicht logisch. Aber es ist göttlich und es funktioniert. Und Jesus sagt, das ist die Parallele zu meinem Kreuz. Am Kreuz sind deine Probleme erledigt. Am Kreuz ist die Antwort. Und jetzt schau du weg von dir und entdecke, welche Schätze im Kreuz sind. Und jedes Bedürfnis, jeder Mangel, jede Not ist begegnet im Kreuz. Alles ist da drin enthalten. Und wir brauchen Offenbarung vom Heiligen Geist. Und deswegen studieren wir das Kreuz. Und wir sagen dem Jünger, du musst studieren, was Gott alles dort getan hat. Was für ein gewaltiger Austausch. Was für ein Wunder da passiert ist. Ja? Die Schlange aus Bronze, die da erhöht wurde, die hat ja signalisiert, die Schlange ist tot, die bewegt sich nicht mehr. Normalerweise, wenn du eine Schlange hochhebst, die zappelt und die bewegt sich. Aber Mose hebt eine bronzene Schlange hoch, die bewegt sich nicht. Und das war die Botschaft, dein Problem ist erledigt. Dein Problem ist tot. Und Jesus sagt, so wie die Schlange erhöht wurde, so muss des Menschensohn erhöht werden. Am Kreuz ist dein Problem besiegt. Kreuz ist die Antwort für alle deine geistlichen Nöte. Und denk du nicht, bist schon 3 Jahre Christ, du hast verstanden, was das Kreuz ist. Da gibt es Tiefen und Dimensionen, die wir noch nicht erahnen und die wir noch nicht geschmeckt haben. Und der Heilige Geist wird sehr viel reden über die Kraft des Kreuzes und was wirklich vor 2000 Jahren passiert ist. Das Problem ist, der Teufel weiß mehr, was am Kreuz von Golgatha passiert ist, als die allermeisten Gläubigen. Aber das wird sich ändern. Und Offenbarung über die Schätze der Erlösung, das ist Gottes Geheimwaffe, die Gemeinde stabil zu machen, die Gemeinde stark zu machen und die Gemeinde in Sieg zu bringen. Und wir sehen, ich hoffe, du siehst das auch, am Ende der Bibel, bevor Jesus wiederkommt, eine siegreiche, triumphierende Gemeinde, die triumphiert mitten im Martyrium. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut und das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Ja, der Antichrist hat Macht bekommen, die Gläubigen zu töten, und trotzdem überwinden sie ihn. Du sagst ja, wie können sie ihn überwinden, wenn sie getötet werden? Du verstehst nicht, was Glaube ist. Ja? Weil sie schauen auf Jesus und bis zum letzten Atemzug, sie bleiben in der Zuversicht. Und fallen nicht in Sorge, Angst und Zweifel und was wird jetzt sein und meine Familie und wie kommen die zurecht, wenn ich nicht mehr da bin und all diese menschlichen Geschichten, sondern bis zum Schluss, sie harren aus und vertrauen dem Herrn bis zum letzten Moment ihres Lebens und lassen sich nicht einschüchtern von Angst. Das ist der Sieg über den Teufel, sich nicht einschüchtern zu lassen. Denk nicht, der Sieg besteht darin, dass wir bewahrt werden. Am Ende wird es eine mächtige Erweckung und eine gewaltige Verfolgung geben. Und zu Tausenden und Tausenden werden die Gläubigen ihr Leben lassen. Aber du musst das aus Gottes Perspektive sehen. Sie triumphieren. Sie legen mit ihrer Furchtlosigkeit, mit ihrer Hingabe, mit ihrem Vertrauen zu Gott einen lebendigen Beweis ab, dass die stärkste Waffe des Teufels, der Tod, machtlos ist und nichts ihn anhaben kann. Halleluja. Sie durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, eine siegreiche, überwindende Gemeinde, die, obwohl sie zu Tausenden abgeschlachtet wird, triumphiert über den Tod und Gott die Ehre gibt. Und wenn du mal mehrere Geschichten gelesen hast, ja, unter der Zeit von Bloody Mary, wie die auf dem Scheiterhaufen gebetet und gesungen haben und Gott verherrlicht haben. Ihr Lieben, das ist Glaube. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat es angefangen und Paulus sagt, er wird es auch vollenden. Was ist der vollendete Glaube? Der vollendete Glaube ist der Glaube, der sich nicht vom Tod einschüchtern lässt. Das ist die letzte Waffe, die der Teufel hat. Und das ist der letzte Feind, der überwunden wird. Und wir sehen eine siegreiche Gemeinde. Und eine siegreiche Gemeinde wird nur kommen durch Menschen, die wieder zurückkommen zum Original und die Jünger sind. Und die sich trainieren lassen, die in der Schule des Heiligen Geistes sind. Und wir sind nur Gehilfen, um ihnen den Weg zu zeigen, hinein in die Schule des Heiligen Geistes. Und da lernen sie und werden vom Heiligen Geist selber gelehrt durch das Wort Gottes und bekommen Offenbarungen. Und sie sehen Dinge im Wort, die sie in keinem Buch gelesen haben, weil der Heilige Geist sie selber anleitet und das Wort lebendig macht und ihnen die Augen auftut über all diese Schätze, die da verborgen sind. Ihr Lieben, wir haben noch nicht angefangen, diese unermesslichen Reichtümer zu erforschen und zu entdecken und uns daran zu erfreuen und dadurch verändert. Wir haben noch nicht einmal angefangen. Und die allermeisten Gläubigen haben noch nicht mal eine Ahnung davon, wie notwendig es ist, den Heiligen Geist als Geist der Weisheit und der Offenbarung überhaupt zu erleben. Und sie rufen ihn nicht, sie wollen ihn nicht, sie begehren nicht, denken, was willst du, ich habe Abitur, ich kann doch wohl lesen. Mir ist egal, wie studiert du bist und überstudiert du bist. Wenn der Heilige Geist dir nicht die Augen auftut, dann das Beste, was passieren kann mit der Bibel, ist, dass der Geist der Welt dir irgendwelche Dinge erzählt über die Bibel, von denen nichts stimmt. Und mal krass ausgesprochen, der Hauptschulabbrecher, der aber ein Herz hat für Gott, wird vom Heiligen Geist gelehrt und kriegt Offenbarung und kann Dinge erzählen, wo wir sagen, wo hat der das her? Sowas habe ich noch nie gehört, sowas habe ich noch nie gelesen. Wo kommt denn das her? Der ist doch bloß Hauptschulabbrecher. Ihr Lieben, Intelligenz, und wir verlassen uns hier viel auf unserem Verstand, intelligent zählt im Reich Gottes nichts. Gott ist nicht beeindruckt von Diploma. Heute wollen alle irgendwie ein Diplom haben. Und wenn sie eine Ausbildung machen, dann wollen sie aber dafür auch einen Bachelor oder Master oder irgendwas haben. Ich sage, wofür brauchst du das? Das beeindruckt nicht Gott und nicht den Teufel. Das interessiert niemanden. Das Einzige, was damit passieren kann, du kannst andere Leute, die nicht wahren Glauben verstehen, damit beeindrucken. Aber Gott kannst du nicht beeindrucken mit Diplom und den Teufel auch nicht. Was es braucht, ist ein unerschütterliches Herz. Und das kann nur Gott dir geben. Und er will es geben, wenn wir ihn suchen und wenn wir erlauben, dass das Wort Gottes in uns wirkt und sein Werk tut. Jeremia sagt, es ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Ja, welche Felsen sind gemeint? Die Felsen der Gleichgültigkeit, der Passivität, des Unglaubens, der Nichterwartung. Diese Felsen werden zerschmettert durch das Wort Gottes und wir werden glaubensfähig. Und das brauchen wir. Und das ist unsere Aufgabe, dem Jünger klarzumachen, du brauchst den Heiligen Geist, der das geschriebene Wort nimmt und lebendig macht. Und das wird nur geschehen, wenn du deine Hausaufgaben machst und wenn du das lernst, wovon die Bibel redet, nachsinnen über dem Wort. Es geht um mehr als nur zu studieren, wie Gottes Gedanken sind und was die Bibel sagt über seinen Charakter. Das ist gut, das ist ein Anfang. Aber dann geht es darum, dass dieses Wort lebendig gemacht wird in dir und du das erlebst, wovon das Wort Gottes spricht. Und das hat was mit Hingabe, mit Fleiß, mit Beobachten. Ja, was soll ich denn beobachten? Die Buchstaben, die tanzen ja nicht, die bewegen sich ja nicht, du verstehst nicht. Harre aus in der Gegenwart Gottes, komm mit Gott in Kontakt, indem du ihm sein Wort bringst und sagst, hier steht geschrieben und das gehört mir und du willst, dass ich das erlebe und hier bin ich und tu du dein Werk mit deinem Werk, Werkzeug des Wortes an meinem Herzen, hier bin ich. Der Sinn deiner täglichen Zeit mit dem Herrn besteht nicht darin, dass du Gott deine Nöte und Bedürfnisse sagst und ihn erinnerst an die unbezahlten Rechnungen und an die Probleme, die alle gelöst werden sollen. Der Sinn deiner Zeit mit dem Herrn besteht darin, dass du sagst, hier bin ich, tu dein Werk an meinem Herzen. Mach du, was du versprochen hast zu tun, mich festzumachen, mich unerschütterlich zu machen, mir Ausdauer und Beständigkeit und Fleiß zu geben, mir Ehrfurcht zu geben vor deinem Wort. Das sind alles Qualitäten, die wir brauchen als Jünger Jesu und die nur Gott dir persönlich geben kann. Du kannst nicht einem Menschen Furcht des Herrn geben, das ist unmöglich. Aber du kannst ihm sagen, studiere die Furcht des Herrn. Denk darüber nach und früher oder später kommst du auf die Idee, was ich brauche, ist die Furcht des Herrn. Und nur Gott legt diese Furcht in mein Herz. Und er hat versprochen, das ist das grundlegende Element des neuen Bundes. Ich will meine Furcht in ihr Herz legen. Warum? Damit sie nicht mehr von mir weichen. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Und wenn wir jemals eine reine, heilige, makellose Braut sehen werden am Ende, nur deswegen, weil der Heilige Geist die Gelegenheit hatte, die Furcht des Herrn in ihr Herz hineinzulegen. Und es ist übernatürlich, du kannst es von keinem Menschen bekommen. Gott hat beschlossen, es zu geben. Und er gibt es denen, die mit seinem Wort so umgehen, wie er gesagt hat, die fleißig sind im Wort, die nicht nur ihre Gedanken erneuern, sondern die verstehen, das Wort muss am Herzen arbeiten. Und ich komme in die Gegenwart Gottes mit einer Motivation, er soll mein Herz prägen und verändern. Er ist schöpferisch, er kann Dinge rausreißen und er kann Dinge einpflanzen. Und das ist, was wir brauchen in der Begegnung mit Gott. Das sind falsche Wünsche und Motive und Ziele, die Gott nicht gefallen und mit denen du ihn nie beeindrucken kannst und die sinnlos sind, die töricht sind. Die muss er rausreißen. Und er muss neue, übernatürliche Wünsche und Gelüste einpflanzen. Das ist, was Gott tun will an deinem Herzen. Und er tut es durch das Wort und durch deine Zeit vor Gott, wo du manchmal nicht viel redest, aber du bist da und du schweigst und du schwelgst in seiner Gegenwart und du hast verstanden, er schreibt sein Wort auf mein Herz. Das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde. Ich werde mein Wort in ihr Inneres legen und werde es auf ihre Herzen schreiben. Was passiert, wenn ein menschliches, kleines, schwaches, zerbrechliches Herz in Kontakt kommt mit dem machtvollen, feurigen Wort Gottes? Das Herz wird geprägt, das Herz wird verändert, das Herz wird neu aufgebaut und was da nicht reingehört, wird rausgerissen und was da noch nicht drin ist, wird eingepflanzt. Ein übernatürliches Werk am Herzen. Das ist, worum es geht und das muss der Jünger begreifen und der Grund, warum er jeden Morgen den Herrn sucht. ist, weil er verstanden hat, das Problem ist hier, die Baustelle ist hier. Und ich komme vor Gott und ich gebe ihm mein Herz, so wie er gesagt hat, gib mir mein Sohn dein Herz. Und ich komme und ich bin vor ihm und ich bete ihn an und ich komme mit dem Wort und ich rede zu ihm sein Wort. Füll deine Gebete mit dem Wort, bete Gott mit dem Wort an. Finde Worte, in Hosea, glaube ich, heißt es, kehrt um zum Herrn, bringt Worte mit. Bring Worte, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst. Worte, die du dir hast schenken lassen vom Heiligen Geist. Und an diesen Worten bleibst du dran, Monate und Jahre lang. Und du kommst immer wieder mit demselben. Du denkst, oh, das ist aber langweilig. Dann verstehst du nicht, was es heißt, der Geist macht lebendig. Und dieses Tor zur Offenbarung wird geöffnet. Und da ist ein unerschöpflicher Strom von Inspiration und von Kraft und Motivation aus dem Wort Gottes, was du niemals ausschöpfen kannst. Und Gott lässt es aus dem gedruckten Wort, aus den Buchstaben, durch den Heiligen Geist zu einer Erfahrung werden in deinem Herzen. Um das geht es, ihr Leben. Und wer das verstanden hat, und es hat viele Jahre gedauert, ich staune heute darüber, wie sowas möglich ist, wo man doch irgendwie dachte, man ist total entschieden und hingegeben. Es hat vielleicht in meinem Christenleben 15 Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, Gott will an meinem Herzen arbeiten. Heute verstehe ich nicht, wie sowas möglich ist. Wie blind muss einer sein, wenn er die Bibel studiert, dass er das nicht versteht. Aber ich habe festgestellt, vielen anderen geht es auch so. Und die sind noch ein paar Jahrzehnte länger Christ und haben das immer noch nicht begriffen. Und sie sind alt im Glauben und Babys im Glauben und haben die grundlegenden Dinge der Hingabe, des Glaubens, der Furcht des Herrn noch gar nicht gelernt, haben keinen Sieg über Sünde und stolpern von einem Fettnäpfchen ins nächste und leben ein Leben, wo wirklich der Teufel sich kaputt lacht und sagt, so, das sind jetzt die Heiligen, das ist die siegreiche Armee, das ist, was das Ergebnis von Golgatha ist. Die Bibel redet davon, dass wenn das Volk Gottes in Ketten ist, wenn es gebunden ist und im Dreck liegt, im Staub liegt und der Feind schreitet über seinen Rücken her, die Feinde Gottes höhnen, sie verhöhnen Gott. Und Gott sagt ständig, den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Wenn wir Gottes Herz kennenlernen, dann begreifen wir, um seines Namens willen müssen wir heilig werden. Weil er ist heilig und er hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig werden. Und sein Verlangen, natürlich, wir können nur mit der Kraft Gottes, mit der Gnade Gottes heilig werden, aber dieses Verlangen, das er hat, muss in uns Wohnung nehmen. Und dann sagen wir, Herr, bring mich näher an dein Herz und gib mir deinen Geschmack, gib mir deine Liebe. Lehre mich zu hassen, was du hast. Lehre mich zu lieben, was du liebst. Gib mir Verlangen an den heiligen Dingen. Und keiner, der das lang genug betet, wird mehr Freude an Pornos haben. Glaub es mir. Oder an anderen schlüpfrigen Filmen oder dämonischen Filmen oder Spiele oder irgendwas. Keiner, der sich ausstreckt und sagt, ich will die Furcht des Herrn haben, kann in Sünde bleiben. Durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Das Böse wird nicht überwunden durch Willenskraft. Und das ist, was so viele glauben. Und die versuchen das und scheitern. Und am Ende sagen sie, es kann nur daran liegen, dass ich eigentlich gar nicht wirklich will. Und da sind sie genau da, wo der Teufel sie haben will. Dass du verzweifelst an dir selber und du kannst dich nicht mehr ausstehen und denkst, du machst lauter Versprechen und lauter Anstrengungen und es ist alles nichts und es funktioniert nicht und du verachtest dich selbst und dann begehst du den größten Fehler, du denkst, Gott verachtet dich. Und dann ist die Tür zu für das Wirken Gottes, der Erneuerung und der Prägung und der Veränderung. Sünde wird nicht überwunden durch Willenskraft. Den Willen brauchst du. Aber nicht um Sünde zu überwinden, sondern um dein Fleisch, deine Passivität, deine Trägheit, deine Unlust nach der Gegenwart Gottes zu überwinden, jeden Morgen und zu kommen in die Gegenwart Gottes. Dafür brauchst du deinen Willen. Und den Rest muss Gott machen. Und du vertraust ihm, dass er das Eigentliche tut. Du tust es nicht, du kannst dich nicht verändern, du kannst nicht deinen Charakter verändern, du kannst nicht deine tiefsten Herzenswünsche und Sehnsüchte und Gelüste verändern. Das ist völlig unmöglich. Aber Gott ändert dein Herz. Wenn du diese Disziplin lernst des Jüngers, egal wie es mir geht, egal was für tolle Gelegenheiten sich mir bieten und egal wie mir zumute ist, ich bin vor Gott jeden Morgen. Jeden Morgen. Kaste Utra, verstehst du das? Jeden Morgen. Egal, wie es dir geht, du hast verstanden, meine einzige Hoffnung ist, dass Gott morgen fortfährt, an meinem Herzen zu arbeiten, wo er heute aufgehört hat. Und deswegen bin ich vor Gott. Nicht, weil ich mit meinen Anliegen komme und er soll doch dies und das löten in meinem Leben und sich um das und jenes kümmern und endlich mal meine Frau irgendwie in Ordnung bringen oder irgendwas, sondern ich bin vor Gott, weil er versprochen hat, ich mache euch ein neues Herz. Ich lege meine Furcht in euer Herz. Jeremia 32, 40. Das ist der neue Bund. Gott legt seine Furcht in unser Herz. Und er tut das, indem er sein Wort schreibt. Jeremia 31, 33. Er schreibt sein Wort auf mein Herz. Und alles, was ich tun soll, ich soll zu ihm kommen und ihm glauben. Wenn ich meinen Teil tue, tut er seinen Teil. Und ich gehe mit dem Wort um, wie das die Bibel sagt. Ich sinne nach über dem Wort. Psalm 1, Josua 1, Vers 8. Ich verbringe Zeit, ich fülle meine Gedanken mit dem Wort Gottes. Ich erlebe, wie das Wort Gottes mich reinigt und mich durchdringt und wie es mich prägt und wie es wirkt in mir. Das Wort Gottes, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Du musst glauben, dass Gott durch sein Wort wirkt. Und dann musst du kommen und sagen, so bitte, hier bin ich. Jetzt tu dein Wort, dein Werk und erfülle, was du versprochen hast. Es gibt keinen anderen Weg. Wir werden nicht stabil, sicher, zuversichtlich, glaubensvoll, unerschrocken, ohne ein tiefes Werk Gottes an unserem Herzen. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist der neue Bund. Und das, was in Jeremia 31 steht, ich schreibe, ich lege mein Wort in euer Inneres und ich schreibe es auf euer Herz. Das kommt zweimal wieder im Neuen Testament, Hebräer 8, Vers 10 und dann nochmal in Kapitel 10. So, das ist für uns, auch wenn da im Jeremia dann steht, das ist Israel. Das ist der, es gibt nur einen neuen Bund und das ist dasselbe für Israel und das ist dasselbe für die Gemeinde. Es gibt nur einen neuen Bund. Und wir sind Teilhaber dieses Bundes und auch Israel wird in diesen Bund hineinkommen. Das hat auch etwas zu tun mit der Reife der Gemeinde und dass die Gemeinde in tiefe Übereinstimmung kommt mit Gott. Gott will schreiben. Der alte Bund, was war der alte Bund? Gottes Gesetz auf Steintafel. Und das muss eine ehrfurchtgebietende Sache gewesen sein. Mose wusste, wie hart diese Steinplatten sind, die er da den Berg hochgeschleppt hat. Und dann ist er endlich oben. Dann kommt der Finger Gottes und graviert da was rein. Was meinst du, wie dem zumute war? Wow, wenn dieser Finger jetzt mich berühren würde. Oh. Da war Entzücken und Ehrfurcht und Schrecken zugleich. Wow, Gott schreibt auf Steintafeln. Und dann ist es eingraviert. Wow! Und das ist der alte Bund. Und der hat deswegen nicht funktioniert, weil die Herzen nicht verändert waren. Und der neue Bund, jetzt kommt Gott und schreibt auf die Tafel unseres Herzens. Und jetzt will unser Herz, was Gott will. Unser Herz kommt in Übereinstimmung mit ihm. Und wir lernen zu hassen, was er hasst. Und wir lernen zu lieben, was er liebt. Das ist der neue Bund, ein verändertes Herz. Das kriegst du auf keiner Bibelschule, das kriegst du auf keinem theologischen Seminar, aber das kriegst du, wenn du fleißig jeden Morgen in die Gegenwart Gottes kommst, mit Glauben, mit Zuversicht. Du wirst dein Werk an meinem Herzen tun und du bist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und jetzt bin ich mittendrin und ich werde nicht nachlassen und ich werde das morgen und nächste Woche und nächsten Monat und nächstes Jahr und in 10 Jahren und in 20 Jahren und in 30 Jahren, wenn Jesus noch nicht wiederkommt, jeden Tag werde ich dasselbe tun. Hier bin ich, hier ist mein Herz, schreibe du auf meinem Herzen. Und das tue ich jetzt seit ungefähr, ja, über 20, vielleicht 30 Jahre. Und ich sehe Veränderungen. Halleluja. Die sind vielleicht nur für mich sichtbar, das macht mir nichts. Ich sehe Veränderungen. Ich sehe, dass ich mit Problemen, mit Herausforderungen, mit Ablehnung, mit böswilliger Kritik anders umgehen kann als vor 30 Jahren. Und ob das andere sehen oder nicht, ich sehe es, ich erlebe es und ich weiß, es geht vorwärts. Und es geht vorwärts vor allen Dingen in die richtige Richtung. Das ist ja noch viel wichtiger. Ja, viele verändern sich, aber leider in die falsche Richtung. So, wir wollen nicht nur Veränderung, wir wollen Veränderung in die richtige Richtung. Wir wollen, dass unser Herz fest wird. Und der Hebräerbrief sagt, das geschieht durch Gnade. Das kannst du dir nicht erarbeiten. Und trotzdem hat es ja was mit deinem Fleisch zu tun. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Auto. Und du hast ein Auto und es fährt wunderbar und dein Freund ist Automechaniker und der hat schon gesagt, du pass auf, wenn mal was ist mit deiner Karre, ich mach dir das. Ich mach dir das umsonst. Bring dein Auto auf meinen Hof, ich mach dir das. Und du denkst, naja, mein Auto fährt für immer, aber irgendwann fährt es nicht mehr und dann fällt dir dein Freund wieder ein. Und dann rufst du an, meine Karre funktioniert nicht mehr, die läuft nicht mehr. Er sagt, ich hab dir gesagt, bring sie mir auf den Hof und ich mach sie dir, ohne Geld. So was musst du tun. Du musst dafür sorgen, entweder schieben oder mit ADAC oder weiß ich nicht wie. Du musst dafür sorgen, dass dein Auto auf seinen Hof kommt. Der kommt nicht zu dir, du kommst zu ihm. Weil da ist die Werkstatt und da ist das Werkzeug und da macht er die Arbeit. So, du bringst dein Auto dahin. Und wenn er dann dein Auto fertig macht, dann sagst du nicht, wow, ich habe mein Auto zur Werkstatt gebracht und deswegen funktioniert es jetzt wieder. Nee. Der einzige Grund, warum es funktioniert, weil du einen Freund hast, der kundig ist, und der gesagt hat, ich mache es dir. So, du wirst nicht dir die Ehre geben. Boah, das war eine Mühe, den Wagen da hinzuschieben, all die Kilometer. Und weil ich das geschafft habe, deswegen läuft die Karre wieder. Nein, nein, du weißt ganz genau. Du kannst sie da hinstellen, wenn er das, die Verheißung, die Versprechen nicht gegeben hätte, das Auto würde immer noch da stehen. Ja? So, das ist diese Zusammenarbeit, mit Gnade zu kooperieren. Und lass dir nichts erzählen von den modernen Gnadenpredigern. Bloß keine Anstrengung, bloß nicht irgendwie dich abmühen, bloß nicht irgendwie Werk tun. Nein, es ist alles Gnade, es ist schon vollbracht. Du musst nur ruhen in dem, was er... Das ist Blödsinn. Du musst Werke tun. Und du musst dich anstrengen. Und Paulus redet von Mühe. Und sich hinzugeben und jeden Tag durch diesen Widerstand des Fleisches, durch diese Unlust in die Gegenwart Gottes zu kommen, sich durchzukämpfen, das ist Mühe. Weiß jemand, wovon ich spreche, wenn ich von Unlust spreche, des Fleisches in die Gegenwart Gottes zu kommen? Das zu überwinden ist Mühe. Das kommt nicht einfach so, das kannst du nicht wegbeten. Das kannst du nicht wegglauben. Du musst da durch. Und du musst gegen jeden Widerstand, oh nee, also heute habe ich überhaupt keinen Nerv zu beten. Ist egal, du hast dich festgelegt und du tust es, weil du verstanden hast, was Gott versprochen hat zu tun. Und du nimmst diese Mühe auf dich, du schiebst deine Karre dorthin auf den Hof und du bringst dein Herz in Gottes Gegenwart und fällst nicht auf diese Sprüche rein, die sprechen von effortless spirituality, eine mühelose Geistlichkeit. Kein Schweiß, keine Arbeit, keine Mühe, keine Anstrengung. Das macht alles Gott. Und wenn du was selber machst und wenn du Schweiß verlierst, dann hast du es falsch gemacht und du lebst nicht aus der Gnade. Höre nicht auf diese gefährlichen Hyper-Grace-Preacher, die wie eine Seuche durchs Land gehen. Hallo, hört ihr mich? Hör nicht auf das. Guck, wie Paulus sagt, er redet von Mühe, er redet von Anstrengung. Frag Mose, die schweren Steinplatten auf den Berg zu schleppen, das war Arbeit. Gott hätte doch sagen, pass auf Mose, wir machen so und ich beame dich mitsamt den Steinplatten nach oben und dann bist du da und dann erledige ich das und dann beame ich dich sogar wieder runter und dann bist du noch vor Feierabend wieder zu Hause. Ohne Anstrengung, Mose, das ist alles Gnade, das hat mit dir nichts zu tun. Der musste Steinplatten hauen und dann hochschleppen. Ich weiß nicht, wie groß und wie schwer die waren, aber ich sage dir, wenn du ein paar Kilometer läufst, dann ist eine 5 Kilo Fotoausrüstung ist ein Zentner. Ich weiß, wovon ich rede. So, es war im Alten Bund nicht einfach und es ist im Neuen Bund auch nicht einfach. Und trotzdem ist es Gnade. Da ist ein Zusammenspiel zwischen deiner Anstrengung und der Gnade Gottes. Gnade ist unverdiente Gunst. Du kannst machen, was du willst. Wenn Gott nicht auf dein Herz schreibt, dann schreibt er eben nicht. Aber er hat versprochen, es zu tun. Und du überwindest deinen Widerstand, deine Lähmung, deine Unlust, die eigentlich ja gar nicht dir gehört, die gehört ja dem Fleisch. Ja, das ist schon der erste Fehler. Oh, was bin ich für ein schrecklicher Christ. Ich habe gar keine Lust zu beten. Und Gott hat mich so beschenkt und mich so gesegnet. Und jetzt ist da diese Unlust. Oh, und wie undankbar bin ich und wie furchtbar. Und was für ein schrecklicher Christ bin ich. Hallo, du hast das Fleisch, aber du bist nicht das Fleisch. So, das Fleisch tut, was es kann. Es ist voller Feindschaft gegen Gott. Aber zieh dir den Schuh nicht an und sage, oh, was bin ich für ein schrecklicher Mensch. Es ist normal und ich sage dir etwas sehr Ermutigendes. Dieses Fleisch wird dein Leben lang dich begleiten. Bis du ins Grab sinkst oder Jesus wiederkommt. Dieser Widerstand, der nicht beten will, der nicht anbeten will, der nicht im Wort sein will, der nicht danken will, der nicht Gott ehren will, dieser Widerstand wird bei dir sein bis ans Ende, bis ans Grab. Und du sagst, das ist ja mein Problem. Nein, das ist die Gnade Gottes, weil Gott gibt dir Gelegenheit, jeden Morgen zu zeigen, was du willst. Jeden Morgen zu zeigen, was er dir wert ist und zu sagen, ich gehe gegen diese Unlust meines Fleisches an. Ich bin nicht diese Unlust, ich mache mir das nicht zu eigen, das ist das Fleisch, aber ich habe Geist und die Kraft des Geistes und ich lasse mich nicht diktieren vom Fleisch. Wo kommen wir denn dahin? Ich mache, was ich will und ich will das Richtige und ich will die Gegenwart Gottes. Halleluja, so sprichst du. Und machst dich nicht eins mit dem Fleisch und lässt dich verdammen mitsamt dem Fleisch. Du verdammst das Fleisch, aber du bist Geist und du gehst gegen diese verkehrten Wünsche und Gefühle. Du gehst dagegen an. Halleluja. Halleluja. Und du kommst auf den Berg des Herrn. Mose musste auf den Berg des Herrn. Das ist ein Bild für die Gegenwart Gottes. Ja, wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Wer heilige Hände hat, reines Herzens ist. Ja. Auch heute gilt es, den Berg zu besteigen. Und das ist die Gegenwart Gottes. Und in die kommst du auf die Art und Weise, wie die Bibel das beschreibt. Und da und nur da wirst du ihm begegnen. Und da wird geschrieben. Und es ist deine Aufgabe, dein Herz zu bringen. Komm, gib mir dein Herz. Und da schreibt er. Halleluja. Und dann stolperst du über so einen verwirrenden Vers, wo es auf einmal heißt, schreibe du auf dein Herz. Ja, wie? Jetzt habe ich die ganze Zeit davon geredet. Gott schreibt und tut, was ich nicht tun kann. Jetzt soll ich selber auf mein Herz schreiben. Ja, was denn nun jetzt? Was ist denn jetzt richtig und was ist verkehrt? Beides ist richtig. Gott schreibt, wenn du schreibst. Ja, hallo, wie kann ich denn auf mein Herz schreiben? Das ist ja nicht meine physische Blutpumpe, das ist ja mein geistliches Zentrum meiner Person. Und wie kann ich denn auf ein unsichtbares Dingsbums irgendwie schreiben? Oh, gesegnet, wer gute Fragen an den Text stellt, weil wer fragt, wird Antworten bekommen. Und wer einfach nur das so hinnimmt und sagt, naja, so steht es geschrieben und sich keine Gedanken macht, hey, wer nicht fragt, bleibt dumm. Sesamstraße, wenigstens das hast du doch gelernt. Also stell Fragen an den Text, stell dich nicht so stumm und stumpf irgendwie dahin, so, was soll denn das bedeuten? Frag den Heiligen Geist, er ist dein Lehrer, er macht das Wort lebendig, er gibt dir Antworten und die Bibel erklärt die Bibel. Schreibe, Sprüche 7, Vers 3, schreibe auf die Tafel deines Herzens. Ja, wie schreibt man auf ein unsichtbares Organ? Ja, frag nur und dann bekommst du Antwort. Psalm 45, meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Gott lehrt dich zu schreiben auf dein Herz, indem du sprichst. Du sprichst das Wort Gottes mit Zuversicht, mit Dankbarkeit, mit Glauben, mit Erwartung. Und während du sprichst und schreibst, schreibt Gott. Und da siehst du wieder dieses herrliche Zusammenspiel zwischen Gottes Gnade und deinen Aktivitäten. Gottes Gnade heißt nicht, er macht alles und du schaust die Sportschau oder was Schlimmeres. Sondern Gottes Gnade ist, du kooperierst mit seiner Gnade. Du tust dein Teil und er tut sein Teil. So funktioniert es. Und so entgehst du dieser Gefahr, die Gnade Gottes unwirksam zu machen. Paulus sagt, ich flehe euch an, die Gnade nicht vergeblich zu empfangen. Ja, ein Hypergrace-Teacher kann nie erklären, wie man die Gnade vergeblich empfangen kann, weil aus seiner Sicht geht das gar nicht. Die Gnade ist da, die wirkt fertig aus, egal was du tust. Das ist nicht, was die Bibel lehrt, sondern du bist zu Kooperation gerufen, du bist zu Gemeinschaft mit Gott gerufen und du sollst dein Teil tun, im Glauben, dass Gott sein Teil tut. Und so wird dein Herz verändert und du kommst in tiefere Übereinstimmung mit Gott. Und du lernst zu hassen, was er hasst. Und du lernst zu lieben, was er liebt. Und glaub mir, eine Sache, die du hast, da muss dich niemand ermahnen, bleib davon weg. Wenn da irgendetwas ist, was du zutiefst verabscheust, da kannst du sagen, gib mir 100.000 Euro, ich werde es nicht anrühren. Weil du es zu tief hasst. Und der Hass sorgt dafür, dass du einen großen Bogen um diese Sache machst. Durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Und ich sage es noch einmal. Sieg über Sünde, Sieg über das Böse kommt nicht durch Willenskraft, sondern durch ein übernatürliches Wirken Gottes an deinem Herzen. So kommt es zustande, auf keine andere Art und Weise. Es ist durch Gnade, dass das Herz fest wird. Und diese Gnade wird wirksam, wenn du kooperierst mit der Gnade. Und du musst es sehen im Worte Gottes. Und nicht irgendwie momentan begeistert sein, boah, das probiere ich auch mal aus und am Mittwoch schreibst du mir dann, es hat nicht funktioniert. Ich rede von etwas, was du von jetzt an die nächsten Jahrzehnte tust, weil du verstanden hast, das ist das Zentrum des Glaubens. Ich gebe euch ein neues Herz. Ich lege meine Furcht in euer Herz und ich werde machen, dass ihr nicht von mir abweicht. Gott will wirken und er wirkt, indem du deinen Teil tust, Respekt hast vor dem Wort und das tust mit dem Wort Gottes, was Gott gesagt hat, was du tun sollst. Und wenn wir das wieder verstehen und praktizieren, dann werden wir sehen, wie Menschen stabil werden, wie Menschen wachsen, wie Menschen belastbar werden, wie sie verändert werden in ihrer Haltung, wie sie bereit sind zu dienen und Opfer zu bringen. Nicht, weil sie auf die nächste Beförderung in der Gemeinde warten. Ich gebe jetzt nochmal richtig Gas und dann werde ich Hauskreisleiter. Und dann gebe ich nochmal Gas und dann werde ich schon Oberhauskreisleiter, Leiter oder Distriktleiter oder irgend sowas. Und wenn ich mich ganz richtig anstrenge, vielleicht werde ich sogar noch Ältester. Die Gemeinde ist keine Karriereleiter, wo du eine geistliche Position anstrebst, um dein erbärmliches Ego aufzupäppeln, deine Minderwertigkeit auszugleichen. Du denkst, wenn ich Ältester bin, ja, dann bin ich wer. Wow, dann werden sich alle verneigen vor mir. Gemeinde ist ein Projekt, wo wir lernen, Gott zu dienen und einander zu dienen. Und da geht es nicht um Position. Und wenn du denkst, Ältester ist ein Titel, hast du noch gar nichts verstanden. Es ist eine Jobbeschreibung. Es ist ein Weg des Kreuzes und der Demütigung und der Enttäuschung und ein hartes Pflaster, wo du lernst zu leiden um des Namens des Herrn will. Das ist Dienst. Und nicht irgendwie, ich bin jetzt Ältester, verneigt euch. Hallo. Sondern wir leiden und wir bezahlen und wir geben Gott Raum, durch uns sein Werk zu tun. Durch Dienerschaft, durch Hingabe, durch Integrität. Gerade jetzt hat mir wieder vor kurzem, vor ein paar Tagen, jemand eine traurige Geschichte erzählt. Ich sage, du kommst aus dem und dem Ort, da war doch früher diese Gemeinde, was machten die jetzt? Sag, auseinandergefallen. Der Pastor in Ehebruch und die Gemeinde in alle Richtungen zerstreut. Die Gemeinde gibt es nicht mehr. Wegen eines Sündenfalles. Eine ganze Gemeinde ausradiert. Ihr Lieben, solche Geschichten müssen aufhören. Und die werden aufhören, glaubt es mir. Weil ich habe dieses Buch bis zu Ende gelesen. Und da ist eine siegreiche Gemeinde, eine Teufel und Sünde und weltüberwindende Gemeinde, an denen der Antichrist sich die Zähne ausbeißt. Das ist, was ich in diesem Buch sehe. Und dafür glaube ich. Und deswegen bin ich hier, um das irgendwie in dir zu initiieren. Und sagst, das ist nicht alles, was wir jetzt haben. Es gibt neue Dimensionen von Klarheit, von Entschiedenheit, von Ausdauer, von Leidensbereitschaft. Es gibt mehr und ich werde da hineingehen. Und ich werde anderen sagen, kommt mit, da ist Land zu erobern. Halleluja. Halleluja. Darum geht es. Die Gemeinde heißt es da, Apostel, in der Offenbarung, das Weib, die Frau hat sich bereitet. eine herrliche Gemeinde, ohne Flecken und Runzeln, ohne Kompromisse, ohne Gemeindespielchen, ohne Gemeindepolitik und ohne irgendwelchen Firlefanz. Eine Brautgemeinde, die nur auf Jesus ausgerichtet ist, die alle in der Gesinnung Jesu leben. Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Das ist das Ziel. Und dafür lohnt es sich, Mühe auf sich zu nehmen und zu sagen, ich überwinde mein schäbiges Fleisch und ich lasse mich nicht mehr davon manipulieren und beeindrucken und zurückhalten, sondern ich gehe den Weg, weil ich weiß, für was ich kämpfe. Und mein Leben, mein Gebet zählt, meine Zeit mit dem Herrn zählt, nicht nur für mich, auch für andere. Und so ist es für jeden anderen auch. Da kommen wir raus aus dieser Mentalität, ja, ich bin jetzt Christ und ich muss jeden Morgen meine stille Zeit machen. Hallo, hab eine neue Gesinnung. Dein Fortschritt ist der Fortschritt der Gemeinde. Und das, was du an neuem Eifer und an neuer Hingabe und Inspiration bekommst, das wird auch durch deine Poren, durch deine Erscheinung, durch deine Worte, durch deine Gebete, es wird die anderen beeindrucken und beeinflussen und prägen. Und so reizen wir einander an zu guten Werken und so wachsen wir hin zu Christus in die volle Reife. Ist das gut? Es ist möglich, ihr Lieben. Im Buch steht, am Ende haben wir, hier ist jetzt was passiert. Eure Kanzel ist zu schwach, die kann kein starkes Wort gebrauchen. Einmal auf den Tisch gehauen und da fällt die Cola-Dose um. Das muss anders werden. Mehr Stabilität in diese Gemeinde. Okay, ihr Lieben, ich glaube, ihr habt verstanden, was mein Herz ist und worum es geht und was vor uns liegt. Es gibt viel Land einzunehmen und wir suchen Gott und er wird sein Werk in uns tun. Amen. Amen. Halleluja. Herr, wir danken dir für diese Perspektive einer strahlenden Brautgemeinde, die ohne Kompromisse dich liebt, die mit dir übereinstimmt, die dein Kommen erwartet, die dich herbeisehnt, die Hass auf die Sünde hat und die, wie Ephesus, die Bösen in der Mitte nicht mehr tolerieren kann. Oh, Halleluja, das ist dein Plan, das ist dein Ziel und du wirst ans Ziel kommen. Und Herr, hier bin ich und ich lege mich fest, meinen Platz auszufüllen und meine Verpflichtung zu übernehmen und dich zu suchen und mein Herz dir zu bringen und zu sagen, komm, schreibe du auf mein Herz und präge mich und gib mir deinen Eifer, deine Sehnsucht, deine Motivation, deine Sichtweise, deine Erwartung. Komm, Herr Jesus, komm. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Es tut mir sehr leid, was ich hier angerichtet habe. Ach, guck mal, irgendwie. Ich bete, kümmere mich um nichts und da liegen schon Tücher und meine Misere wird schon behandelt. Das ist ja gewaltig. Ich bin sehr beeindruckt von eurer Gemeinde. Wow, Halleluja. Also mich hat das erbaut. Ich weiß nicht, was du jetzt damit machst, aber ich fühle mich richtig erfrischt. Und wow, gut, dass ich dabei war. So, ihr Lieben, jetzt hat ja unser lieber Bruder angekündigt, dass da nochmal eine Fragerunde sein soll, wiewohl wir schon eine gehabt haben. Aber okay, ich bin bereit. Aber gibt es überhaupt noch Fragen? Ah ja, doch. Okay, dann brauchen wir wieder Mikro und boah.
Ja, ich habe zwei Fragen, die sind aber zusammenhängend. Also zuallererst, hast du vielleicht das Buch Überrascht von Furcht gelesen?
Das hat mir jemand empfohlen. Ich habe gesagt, weißt du, ich kriege viele Bücher empfohlen. Und ich kann nicht alle Empfehlungen annehmen. Ja. Ich wähle aus und ich gucke erstmal, wer ist der Autor, welche Frucht sehe ich in seinem Dienst. Mhm. Dann hat er aber mich genötigt, indem er das Buch mir geschickt hat. Und dann dachte ich, okay, also dann muss ich jetzt, weil der wird mich fragen, ja, was ist jetzt? Ich habe mich durch die Hälfte durchgequält. Und ich sage ganz ehrlich, ist das noch live jetzt hier oder wollen wir mal ausschalten? Oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Salbung vermisst. Da waren ein paar gute Dinge drin, aber ich habe die Salbung vermisst. Ich lese Bücher von Männern Gottes, die Männern des Gebets waren, wo ich in den Zeilen die Salbung spüre, wo ich sage, wow. Und das habe ich nicht gespürt. Und da habe ich in der Mitte gesagt, jetzt ist gut. Wenn bis zur Hälfte des Buches nichts kommt, sorry, vielleicht ist die zweite Hälfte gut, ich habe es nicht gelesen, sagen wir es so.
Okay, ja, dann lassen wir das. Also meine Frage wäre dann, du hast jetzt mehrmals die Furcht des Herrn erwähnt. Wie würdest du die Furcht des Herrn definieren?
Anders als er.
Okay.
Nirgendwo sehe ich einen Hinweis, dass wir Angst haben sollen vor Gott. Sondern, auch wenn er das verneint, ich verstehe Furcht als Ehrfurcht, als Respekt. Das hat etwas mit zu tun. Ja? Ein Bild, das ich viel benutze, um das ein bisschen zu beschreiben, ist, ich weiß nicht, ob du Cap Formentera kennst, in Mallorca. Ein herrlicher Platz, und da stehst du, und da geht es bestimmt 200, 300 Meter steil runter, und du stehst direkt davor. Ja? Und da kommt so ein komisches Gefühl auf. Jetzt schön vorsichtig, jetzt nicht, da ist so ein Mäuerchen 50 Zentimeter, jetzt nicht auf der Mauer stehen mit einem Bein und ein Selfie machen, irgendwie, sondern eine falsche Bewegung und ich lande da unten. Ich will das nicht, ich werde es nicht tun, ich bin clever, ich passe auf, aber da ist dieses, wow, Vorsicht, Achtung, jetzt musst du aufpassen auf deine Haltung und auf was du machst. Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst. Das ist für mich ein Bild für Furcht. Ich habe keine Angst, darunter zu fallen, weil ich bin klug, ich bleibe auf dieser Seite von der Mauer und ich tanze nicht auf dem Mäuerchen rum und ich denke nicht an ein Selfie. Aber ich weiß, ich würde das tun. Das wäre brandgefährlich. Ja? Für mich, Furcht des Herrn hat ganz viel mit Ehrfurcht, mit Respekt zu tun und vor allen Dingen mit dem Verlangen, ich will Gott erfreuen. Ich will ihn nicht betrüben. Ich will ihn nicht beleidigen. Ich will ihn nicht kränken. Das ist für mich das Herz vom Furcht des Herrn. Aber ich habe keine Angst vor Gott, weil Gott ist Liebe und er will nicht. Wie soll ich einem Gott entgegengehen mit Zuversicht, vor dem ich Angst habe? Das passt für mich nicht zusammen. Das geht für mich nicht. Ja, so, ich glaube nicht an Angst vor Gott. Ich glaube an Ehrfurcht vor Respekt und ich muss jetzt sehr aufpassen, aber ich glaube nicht, dass Gott bedrohlich ist.
Ganz kurz, du meintest, es ist, wenn du auf der Mauer stehst, es ist brandgefährlich, einen Schritt weiter zu machen. Wenn ich
Schon auf
das.
die Mauer zu steigen ist Leichtsinn, weil
Ja.
da kann ein Windstoß kommen. Du ahnst nichts und du sagst nur auf die Mauer, nur ein Selfie und da kommt eine Windböe und da war's dann. Sag ich, nee, ich bleibe auf dieser Seite von der Mauer. Ich steige nicht auf die Mauer, weil ich weiß, was passieren könnte.
Ja, und
Ja?
übertragen auf
Und ich
das
weiß, wenn
Geistliche
bestimmte
jetzt.
Dinge in meinem Leben wären, das wäre das Ende meines Dienstes. Und ich
Okay.
habe keine Angst vor Gott, aber ich habe Respekt und sage, Herr, hilf mir,
Ja,
um
okay.
dieses einen Riesenbogen zu machen. Und auch nicht zu denken, oh, ich bin stark, ich kann mir das erlauben, ich begebe mich in gefährliche Situationen. No, 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 no. Ich passe auf. Ich habe nur ein Leben, ich habe nur einen Versuch und den will ich nicht vergeigen. Ja? Aber das hat nichts mit Angst zu tun. Ich habe nicht Angst, eines Tages in Ehebruch zu fallen. Verstehst du? Aber ich weiß, es gibt Dinge, wenn ich da hineingehe, das war's. Nicht, dass ich in die Hölle landen würde. Ja? Ich glaube nicht an sowas. Ja? Dass, weil jemand einen Fehltritt macht, er deswegen verloren geht. Aber das wäre das Ende meines Dienstes. Und der ist noch nicht zu Ende. Und da hat Gott noch was. Und ich muss da noch rein. Und ich brauche noch ein bisschen Zeit. Und ich will hier nicht vorzeitig abbrechen, bevor die Ziele erreicht sind. Ja. So, ich kenne diesen Autor nicht. Ich habe versucht zu recherchieren. Finde ich schon komisch, ein Buch, wo nur der Vorname oder der Spitzname des Autors ist. Ich möchte gerne wissen, wer ist diese Person? Was hat diese Person geleistet? Was sehe ich im Reiche Gottes? Welchen Einfluss hat diese Person? Und ich muss auch noch etwas dazu sagen. Ich habe das Video mir angeschaut von dieser Person und seinem Freund über den Heiligen Geist und über Sprachenreden. Und ich war schockiert über diese stümperhafte Auslegung der Schrift. Ich war schockiert. Absolut schockiert. Ja? Und von daher waren meine Gelüste nicht zu groß. Ich habe wirklich bis zur Hälfte tapfer durchgehalten und habe gesagt, also mehr geht jetzt nicht. Und ob es ein Bestseller ist und alle das feiern oder nicht, mag sein. Aber mir fehlt dieser, ich kann das schwer, weißt du, was ich mit Salbung meine? Mir fehlt dieser Geschmack von himmlischen, von wow, das ist aus Gebet entstanden und das kommt aus allen Poren raus. Boah, dieses, ich kann das schwer beschreiben. Das fehlt mir. Es sind viele Worte und es fehlt mir etwas. Ist vielleicht mein persönlicher Fehler, da schreiben die Leute wieder, siehst du, hättest das Buch zu Ende lesen sollen, jetzt erzählst du was, von was du gar nicht weißt, ist mir egal. Ich lese Bücher, die mich vom Sockel hauen. Ich lese was von Männern Gottes, wo ich gesehen habe, die haben den Lauf bis zu Ende gelebt und die waren ein glorreiches Vorbild und die fordern mich mit ihrer Heiligkeit, mit ihrer Hingabe, mit ihrem Dienst heraus, sowas will ich lesen. Und nicht von irgendeinem jungen, sympathischen, netten Herrn, von dem ich nicht weiß, wer der ist und was der gemacht hat. Und weißt du, vielleicht denkst du, das ist elitär und der urteilt jetzt über was, was er gar nicht versteht. Mag alles sein, ich sage nur ganz ehrlich, und das ist schon wieder riskant hier im Livestream, meine Güte. So ist mir zumute. Mehr sage ich jetzt nicht, es war schon viel zu viel.
Ich würde dazu gerne ein kleines Zeugnis geben, wie ich die Furcht des Herrn erfahren habe. Und zwar, vielleicht hilft dir dieses Bild, wenn du dir vorstellst von einem König. Und dieser König, wenn du sein Untertan bist und du merkst, dass dieser König das Volk, das er regiert, liebt, er sorgt sich um das Wohl seiner Untertanen und du spürst diese Liebe und diese heilige Macht und du verneigst dich vor ihm, nicht weil du es musst und nicht weil du Angst vor ihm hast, sondern du spürst diese heilige Ehrerbietung. Und ich habe das bei mir so erfahren, als er mir diese Furcht gab, ich habe mich zu ihm niedergeworfen aus Ehrfurcht, aus Anbetung. Also vielleicht hilft dir dieses Bild. Ja.
Amen. Yes, danke. Dürfte ich eine Bitte äußern, könnte jemand einen Becher Wasser mir bringen? Keine Spezie mehr jetzt, das, aber Wasser.
Ich habe noch eine Frage zum Thema Jüngerschaft.
Schön laut.
Zum Thema Jüngerschaft. Und zwar würde mich mal interessieren, wie konkret in deinem Leben denn Jüngerschaft aussieht.
Wie konkret was?
In deinem Leben Jüngerschaft aussieht. Also hast du irgendwie bestimmte Leute, die du anleitest oder?
Ich muss sagen, das allermeiste von dem, was ich heute lehre, gab es vor 47 Jahren nicht. Ich wünschte, ich hätte solche Dinge gehört, als ich Neubekehrter war. Da war ein Mann Gottes in meinem Leben, der viel an mich geglaubt hat, der investiert hat, der mich trainiert hat, so gut er das konnte, der mir Aufgaben gegeben hat, die mir wirklich immer eine Nummer zu groß waren, wo ich mich wirklich ausstrecken musste und musste sagen, Herr, hilf du, schenk du Gnade, sonst wird das hier eine Katastrophe. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Aber es war doch nicht so intensiv und so detailliert, wie ich das heute beschreiben würde und wie ich und auch andere das weitergeben und das lehren. Ja? Mein Freund Sven Fricke und andere Mitarbeiter von unserem Dienst, das gab es vor 47 Jahren nicht. Leider. Ja? Es gab das in Ansätzen. Ja? Und ich weiß, dass diese Botschaft über Jüngerschaft wird in den Gemeinden, wo es angenommen wird, eine Revolution auslösen. Ja, es wird solche dramatischen Veränderungen geben und es ist jetzt schon erkennbar, wie Neubekehrte, die so begleitet werden, abgehen wirklich wie die Luzi. Oh, danke schön. Ja, die wachsen und die in wenigen Jahren Stabilität und Belastbarkeit und Verlässlichkeit erleben, was ich nicht mit 15 Jahren hatte im Geist. Ja, das ist wirklich so. Ja. So, ich bin dankbar für diesen geistlichen Vater, den ich da gehabt habe, aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was Gott uns heute gezeigt hat und was wir heute praktizieren. Ja?
Was ist denn deine Empfehlung? Wie viel Jünger darf man anleiten? Muss man immer 1:1 oder kann man auch 3 Leute zusammen, so eine Gruppe?
Na, ich sagte schon irgendwo, natürlich können wir allgemeine Lehre einer ganzen Gruppe beibringen. Da können wir auch eine Gruppe haben von Neubekehrten oder Menschen, die jünger sein wollen und können da auch 10 oder 20 lehren. Aber danach muss das 1:1 umgesetzt werden. Und das kannst du nicht zu dritt machen, sondern du investierst dich in diese eine Person, bereitest dich vor, betest und gießt dich aus in diese Person. Und das Ziel von Jüngerschaft ist ja, ein Jünger hervorzubringen, der Jünger macht. Wenn dein Jünger oder der, den du zum Jünger machst, wenn der nicht Jünger macht, hast du deinen Job nicht gemacht. Ja? Und das ist das Ding, am Anfang ist das so mühsam, deswegen schrecken so viele Pastoren davon zurück und sagen, du, ich kann doch nur in 2, 3 Leute mich investieren und zwar immer 1:1 und nicht alle gleichzeitig. Das sprengt ja mein Pensum. Ja, aber ich sage, in wenigen Jahren hast du einen ganzen Kreis von verlässlichen, stabilen Mitarbeitern, auf die du dich total verlassen kannst, die menschlich gesprochen dir aus der Hand fressen. Weil du hast dich investiert und durch deinen Dienst sind sie frei geworden von was weiß ich, was sie gebunden hat und sie wissen, was sie an deinem Dienst haben und sie werden dir dankbar sein und wenn das Gott so führt, dass sie bei dir bleiben, dann werden sie absolut verlässliche, loyale Leute werden. Solche Leute werden nie eine Spaltung machen. Ja? Und wenn der Herr sie woanders hinführt, dann ist das auch nicht schlimm. Dann sagst du, ich habe Teil an den Früchten seines zukünftigen Dienstes. Ich habe investiert und ich bekomme auch Lohn von dem, was jetzt durch ihn passiert. Und es ist mühsam am Anfang. Aber nach wenigen Jahren wird das eine Dynamik entfalten, weil der Jünger macht Jünger. Und der macht wieder Jünger. Und so wird die ganze Gemeinde durchsetzt werden, bis wir das Ziel erreichen, die Gemeinde besteht aus Jüngern. Es ist sozusagen, du baust eine Gemeinde in der Gemeinde. Ja, du musst jetzt nicht die alte Gemeinde abreißen, sondern du fängst einfach an zu gucken, wo sind Menschen, die wirklich das wollen. Und nicht alle wollen das. Deswegen predigst du die Segnungen von Jüngerschaft und nicht nur den Preis. Und Menschen werden sagen, hey, ich habe es verstanden, ich brauche das. Kannst du investieren in mein Leben? Und es wird wachsen wie eine Lawine. Das wird immer mehr an Dynamik irgendwie freisetzen und um sich greifen. Und es lohnt sich. Und die Alternative ist eben, wie ich das gesagt habe, Pastoren sagen, nee, dafür habe ich keine Zeit. Ich sage, okay, jetzt machst du alles und in 10 Jahren wirst du auch alles machen. Und vielleicht bist du dann schon ausgepowert und ausgebrannt und verkaufst Autos oder Versicherungen, weil du so frustriert bist vom Dienst. Viele, viele steigen aus und sind ausgebrannt. Okay. Ja.
Ja, ich habe noch mal eine Frage zu Jüngerschaft und auch eben halt Ältesten. Wir haben ja so eine ganz junge Gemeinde, die so hochgepoppt ist. Wir waren ja vorher mal 20, 30 Mann. Und dann ist ja der Schuppen da gebaut worden. Ist ja jetzt die Andachthalle oder der Gottesdienstraum. Und wir sind jetzt 130 Leute. Aber es sind ja keine Ältesten eingesetzt. Es ist ja keine Struktur vorhanden. Wie lange kann man sowas mittragen? Man soll da auch hinweisen. Aber wie lange kann man sowas mittragen, bevor das bricht?
Das berührt dann noch ein ganz anderes Thema, was ich hier gar nicht angeschnitten habe. Wenn wir neutestamentliche Ältestenschaft haben wollen, wird das nur funktionieren mit dem Input, der Begleitung und der Aufsicht im positiven Sinne von apostolischem Dienst. Und wenn das Element nicht dazukommt, dann sind wir noch weit weg von neutestamentlicher Gemeinde. Ja, so das muss unbedingt dazukommen, weil sonst ist immer die Gefahr der Betriebsblindheit. Aber wenn jemand von außen kommt und der eine Salbung hat für Gemeindebau, der schaut dann rauf und sagt, Leute, toll, was ihr macht, passt auf das auf und guckt hier und seht dazu und so weiter. Ja. Das braucht es unbedingt und das ist das Nächste, was Gott entwickelt. Jüngerschaft ist jetzt das heiße Eisen, ja? Aber am Horizont zeichnet sich schon ab, es wird eine Wiederherstellung des apostolischen Dienstes geben. Und neutestamentliche Gemeinde zu bauen ohne apostolischen Dienst wird nicht funktionieren. Ja? So, wir sind noch lange nicht am Ende, aber wir sind in einem Prozess und ich kann nicht sehen, wie man eine neutestamentliche Gemeinde bauen kann, ohne dass Älteste unter einer externen Aufsicht sind. Ja, Paulus schickt Timotheus und er sagt, wenn da Klage ist gegen Älteste, und das passiert viele Male, dass Leute aufbegehren und Anklage heben, die mögen Recht haben, die mögen nicht Recht haben. Aber die Ältesten als Angeklagte können das nicht lösen. Da kommt der apostolische Dienst von draußen in der Furcht des Herrn. Paulus ermahnt Timotheus, sagt, mach das wirklich nicht nach Gunst. Nicht, ach, der Fritz ist mein Kumpel, der hat sicherlich Recht und die anderen, nee, nicht so. Ja? Und dann heißt es, die da sündigen, weise zu Recht vor allen. Das können die Ankläger sein und das können der oder die Älteste sein, die verkehrt sind. Aber das entscheidet der apostolische Dienst von draußen. Und heute haben wir das so, wir haben ein Pastorensystem und wenn es dann mal Ärger gibt oder Unmut gibt oder kleine Revolte in der Gemeinde, dann ist der Pastor Staatsanwalt, Richter und Henker in einer Person. Und das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Es braucht diese Gewaltenteilung. Und es braucht den apostolischen Dienst, der als Freund, nicht als Boss einer Denomination, das ist jetzt der Distrikt-Sheriff und der ist für meine Gemeinde zuständig. Ich rede nicht von sowas, sondern etwas, was organisch gewachsen ist, was von Gott kommt. Und dieser apostolische Dienst hat das Mandat, da reinzusprechen. Der tut das nicht irgendwie aus sich heraus, sondern er hat von den Ältesten das Mandat und hat Erfahrung im Gemeindebau, hat eine Salbung dafür. Ja? Und wenn er nicht da von Gott dazu gerufen und trainiert ist, da kann er sich Mühe geben, Rat zu geben, das wird nicht funktionieren. Ja? Ich kenne Gemeindekrisen, wo dann der Gemeindeberater gekommen ist und hat alles noch viel schlimmer gemacht als vorher. Ja? Weil keine Salbung da ist, weil einfach nur aus menschlicher Weisheit geschöpft wird und das funktioniert nicht. So, das ist die nächste Etappe, dass wir bemerken, wir brauchen nicht nur Jüngerschaft in der Gemeinde, sondern die Ältesten brauchen Herausforderung, Training, Anleitung, wenn es sein muss, Korrektur von außen. Das ist das nächste Ding. Ja, das habe ich jetzt ganz außen vor gelassen, aber deine Frage hat es einfach jetzt mal provoziert.
Okay. Ich wollte auch noch was fragen. Wann weiß ein Mensch...
Schön laut bitte.
Ja. Wann weiß ein Mensch, dass er bereit ist, andere Menschen anzuleiten in Jüngerschaft?
Mein Rat wäre, ich würde es nicht zu kompliziert machen, sondern nehmen wir den Fall jetzt, dein Arbeitskollegen bekehrt sich, ja, du bist die natürliche Ansprechperson, du machst die ersten Schritte in Jüngerschaft und du bringst bei, was du gelernt hast. Dabei wirst du eine Menge lernen. Wenn wir Menschen trainieren, wir lernen eine Menge, ja, und machst selber Fortschritte. Und dann mag es sein, dass es den Punkt gibt, wo du sagst, du, ich habe hier alles gegeben, was ich habe, aber hier ist die Frieda, die ist noch viel weiter, die hat mich trainiert, geh mal zu der und da machst du die nächste Etappe. Ja. Also jeder, der ein paar Jahre Christ ist und wirklich versucht, nach der Bibel zu leben, kann grundlegende Dinge, wie studiert man die Bibel, wie sucht man Gott, warum ist Fasten wichtig und so weiter, wie ist es mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, kann oder sollte es können, diese Dinge weiterzugeben. Und das, was du hast, gibst du. Und indem du das gibst, wirst du auch wachsen und zunehmen. Also ich würde es nicht zu kompliziert machen, ja, also mit 15 Jahren im Geist, dann bin ich soweit. Das kann auch schon nach 5 Jahren sein. Ja? Und das muss sich einfach aus der Situation ergeben. Du bist die natürliche Ansprechpartnerin für deine Arbeitskollegin. Das ist das Normale. Du lädst sie ein zum Tee und dann schlagt ihr die Bibel auf und dann trainierst du sie. Okay?
Hier gibt es noch eine Frage im Chat. Hartwig, das ist an dich. Zu welcher Gemeinde gehörst du?
Wir haben ein Dienstteam. Ich habe keine Gemeinde. Ich war 12 Jahre Pastor einer Gemeinde und Gott hat mich da rausgerufen. Er hat gesagt, Hand in Hand, ein Dienst für den Leib Christi, für andere Gemeinden. Und das tue ich nicht alleine. Wir sind 3 Ehepaare und wir tun diesen Dienst zusammen und wir lernen Gemeinschaft einander unterzuordnen, einander ins Leben zu sprechen. Und ich habe nicht die Aufgabe jetzt wieder, wie ich das eben diese 12 Jahre gemacht habe, Gemeinde zu leiten. Und es ist so, dass wir keine Gemeinde haben. Das bedauere ich sehr, aber das ist so. Und da leben wir Verbindlichkeit, da leben wir Beziehungen. Und da haben wir halt diese Art von Gemeinschaft. Das ist so unser Ding.
Okay.
Okay.
Und dann noch eine Frage jetzt von mir. Wie findet eine Gemeinde zu diesem apostolischen Dienst? Also Gebet versteht sich, ja, klar, okay. Aber muss es sich da aktiv ausstrecken auch?
Ich kenne eine Reihe von Männern, die ganz offensichtlich berufen sind für diesen Dienst und auch schon diesen Dienst tun oder dabei sind, diesen Dienst zu trainieren oder darin zu wachsen. Und ich denke, man kann das nicht irgendwie mechanisch beantworten. Es gibt kein christliches Branchenbuch, unter A gucke ich nach apostolischen Dienst und da finde ich dann, sondern ich glaube, wenn eine Leitung sich danach ausstreckt und dafür betet und dann guckt, wo gibt es Menschen, die das tun. Ja? Und ich sage immer, so eine Verbindung ist wie eine Liebschaft. Entweder das funkt oder das funkt nicht. Das kann man nicht machen irgendwie. Ja, aber dann kann man irgendwie gucken, wo gibt es solche Dienste, dann lädt man den mal ein, dann lernt man den kennen, dann trinkt man mal ein paar Pott Kaffee und sagt, wie siehst du das, wie siehst du das, und tauscht sich aus. Und entweder da funkt es und das ist ein Segen, super, den laden wir wieder ein und daraus entsteht eine Beziehung. Das muss organisch wachsen, das kann man nicht irgendwie konstruieren oder so. Aber wer sucht, der findet. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, und wir sind in dieser Phase, wo das schon angefangen hat, schon seit einigen Jahren. Und es gibt eine Reihe von Brüdern, die diese Salbung haben und die mit Erfolg einfach in diese Richtung arbeiten. Und den Rest muss der Herr machen. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Ich habe noch eine Frage, Hartwig. Wir haben gehört, ab wann kann man andere anleiten? Meine Frage ist, wie lange sollte man einen Mentor haben? Also sollte das bis ins Unendliche gehen, bis der Herr uns wiederholt? Oder?
Na, ich unterscheide ein bisschen zwischen Jüngerschaft und darin verstehe ich mehr die Basics des Glaubens, wie man Gott sucht, wie man mit Gott lebt, wie man lernt zu überwinden und diese ganzen Dinge. Und danach kommt dann auch die Ausbildung zum Dienst. Ja? Und den Fehler machen wir. Wir versuchen Leute zum Dienst zu motivieren, die gar keine Ausbildung in Jüngerschaft erlebt haben. Und das kann nicht funktionieren, ja? Weil uns das Fundament einfach fehlt. So, das kann sein, unter dem Einfluss von einer oder sogar mehreren Personen gibt es Jüngerschaft und nachher, wir sehen, der ist zum Dienst gerufen, dann gibt es andere, die trainieren. Es kann aber auch dasselbe sein. Das kann man, denke ich, nicht festlegen oder irgendwie so nach Schablone so beschließen oder so. Aber ich glaube, dass es gut ist, dass auch wenn wir im Dienst sind, dass wir Austausch haben, Gemeinschaft haben, auf Augenhöhe mit anderen Männern Gottes, die aus einem anderen Stall kommen, eine andere Prägung haben und ja, wo wir uns abgleichen, wo wir uns aneinander reiben und wo wir lernen und wachsen, uns herausfordern lassen und so weiter. Ich glaube, dass das sehr, sehr gut ist und hilfreich ist. Ja. Und wir müssen auch über den Tellerrand unserer Gemeinde hinausschauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Gute Frage. Ja, haben wir es? Sieht so aus, ne? Gibt es noch irgendeine Frage, die jemand auf dem Herzen hat? Wenn nicht, dann machen wir bei drei Schluss. 1, 2, 3. Danke.